Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Matthias Reinschmidt.
Guten Morgen. Ich freue mich.
Sie sind seit 6 Jahren Zoodirektor in Karlsruhe. Sie sind in Bühl geboren. Sie waren 15 Jahre auf Teneriffa im Loro Park mit der weltgrößten Papageiensammlung. Bedrohte Arten zu erhalten, das ist eine ihrer großen Leidenschaften. Und der Zoo Karlsruhe, der beteiligt sich da gerade an einer Image-Kampagne für das Krokodil. Das Krokodil ist das Tier des Jahres 2021. Sie haben da in Karlsruhe, glaube ich, ganz besondere Krokodile, ne? Was sind das für welche?
Ja, wir haben Stumpfkrokodile aus Afrika. Die sind natürlich nachgezüchtete Krokodile, die kommen aus einem tschechischen Zoo. Aber der Ursprung, der ist in Afrika.
Und bei Stumpfkrokodil kann man sich erstmal gar nichts vorstellen. Was zeichnet die denn so besonders aus?
Das sind relativ kleine Krokodile, die werden höchstens 1,80 Meter bis 2 Meter lang. Und wir haben ein entsprechendes Gehege in unserem tollen Exotenhaus für diese Tiere mit ganz vielen Fischen noch dabei. Da sind, glaube ich, 1000 Fische mit in diesem Wasser drin, damit es ein bisschen bunter macht. Wenn man so dieses Verhalten der Krokodile anschaut, dann liegen die ja den ganzen Tag so als Lauerjäger einfach nur rum, entweder auf Land oder im Wasser. Und deswegen haben wir da noch viele, viele Fische reingesetzt. Und jetzt sieht das richtig toll aus und ist auch schön in Szene gesetzt für unsere Besucher.
Wie wird denn so ein Tier zum Tier des Jahres? Über das Krokodil heißt es, es habe ein Imageproblem.
Ja, genau. Also viele oder früher war das halt so, dass die Krokodile als Handtaschen verarbeitet wurden. Diese Zeit ist Gott sei Dank weitgehend, zumindest bei uns in Europa vorbei. Aber wir haben ja einen Zooverband und einen Tiergartenverband und die beratschlagen sich jedes Jahr, was könnten wir in Szene setzen, welches Tier hat es notwendig, auch eben das Image aufpoliert zu bekommen. Und da war eben dieses Jahr das Krokodil dran. Das wechselt jedes Jahr ab. Es ist immer ein Felltier, ein Federtier oder dann ein Schuppentier.
Und also man merkt Ihnen an, Sie können auch ganz begeistert über das Stumpfkrokodil erzählen.
Ja, klar.
Und Sie sind medial omnipräsent. Sie waren Teil von mehr als 400 Fernsehproduktionen, sind im brasilianischen Regenwald mit Frank Elstner unterwegs gewesen oder Hund, Katze, Maus und Menschen. Und Sie strahlen immer eine so große Begeisterung aus. Schaffen das die Tiere? Kompensieren Sie damit den Alltagsstress und die Sorgen, die es ja sicherlich auch gibt?
Nein, die Tiere sind irgendwie ein Stück von meinem Leben. Also seit ich 6 Jahre alt war, will ich Zoodirektor werden. Und Tiere haben mich immer umgeben in Zeit meiner Kindheit. Und meinen ganzen Lebensweg habe ich auf die Tiere ausgerichtet. Und wenn man dann sein Hobby zum Beruf machen darf, dann hat man zwar kein Hobby mehr, aber dann lebt man das, was man am liebsten macht, mit Tieren sich umgeben und sich für diese einzusetzen. Das ist ja dann nochmal eine Stufe weiter. Nicht nur die Tiere selbst zu Hause zu haben, sondern dann eben beruflich im Zoo bedrohte Tierarten zu züchten oder dann die Menschen eben an die Tiere heranführen durch Fernsehsendungen, an die Bedrohungsfaktoren, an die Bedürfnisse der Tiere. Das macht Spaß und da kriegt man auch ganz viel Resonanz.
Wo Sie gerade zu Hause sagen, also Ihr Ara ist schon berühmt geworden, Henry, da gibt es nämlich ganz viele Videos. Welche Haustiere haben Sie denn noch zu Hause?
Ich habe zu Hause im Moment nur 3 Aquarien und einen kleinen Chihuahua. Aber der gehört meinem Sohn, der gehört der ganzen Familie. Der Henry ist natürlich ein Vogel, den habe ich bekommen aus Nürnberg. Der ist da geschlüpft als drittes Ei eines Geleges. Und so hier sind Hyazintaras, die ziehen normalerweise 1 oder 2 Küken groß. Und das dritte, das ist fast verhungert. Und da haben sie mich gefragt, sie kennen natürlich meine Papageienleidenschaft, ob ich den Kleinen nicht aufziehen will. Und da kann ich nicht Nein sagen. Aber das bedeutet sehr, sehr viel Arbeit. Das geht fast ein ganzes Jahr, bis so ein Vogel selbstständig ist. Den muss man am Anfang alle 2 Stunden füttern, Tag und Nacht. Und also da muss man schon mit Haut und Haaren dabei sein, dass man so ein Küken auch groß kriegt. Aber da ist man natürlich sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und inzwischen sind es 2. Das war gerade letztes Jahr dann der gleiche Fall nochmal. Wieder ein drittes Ei, das geschlüpft ist in Nürnberg. Und ich habe ihn wieder aufgezogen. Der heißt jetzt Indigo. Jetzt haben wir 2 solche hier in Zindaras im Karlsruhe.
Also über Ihre Begeisterung für die Papageien reden wir gleich noch weiter. Mit Matthias Reinschmidt in SWR1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Sie waren 15 Jahre auf Teneriffa, waren dort Direktor des Loro-Parks mit der weltgrößten Papageiensammlung, wurde auch als bester Zoo weltweit ausgezeichnet. Die Leidenschaft für Papageien, Sie haben es eben schon mal gesagt, mit 6 wollten Sie schon Zoodirektor werden. Wie ist denn diese Leidenschaft überhaupt entstanden?
Ja, mit 6 Zoodirektor, da hat man noch so einen kleinen Holzzoo zu Hause mit kleinen Holztierchen. Und mit 8 hatte ich dann meine ersten Wellensittich, ein Pärchen, und habe die dann gezüchtet, weil ein Freund von mir, der hatte auch ein Pärchen. und die hatten so ein Nistkästchen dran gehängt an den Käfig und die hatten Jungtiere drin. Die hat er mir nicht gezeigt. Und dann wollte ich halt sehen, wie so Jungtiere aussehen, weil das sind ja Höhlenbrüder, alles ist versteckt. Und ich bin jetzt so geschäft, habe mir so einen Nistkasten gekauft, habe das an meinem Pärchen hingehängt und dann ein paar Wochen später hatte ich auch 3 Jungtiere. Und so hat es angefangen. Irgendwann waren es 200 Wellensittiche zu Hause.
Wahnsinn, also, 200?
Ja, ich habe das natürlich ein bisschen forciert. Das hat riesigen Spaß gemacht, so eine Wellensittichzucht aufzubauen. Und ich habe dann das örtliche Zoogeschäft beliefert, wie das halt so in Jugendjahren war. Und habe dann von dem Geld, was ich bekommen habe, wieder größere Vögel gekauft. Und so sind es dann immer mehr geworden. Und das hat mir dann schon meine Richtung vorgegeben. Ich wollte dann nach dem Abitur dann studieren und Biologie studieren, um Biologe zu werden. Aber mein Abi war nicht das Beste. Deswegen hatte ich damals Wartezeit. Und die habe ich mir unter anderem damit vertrieben, dass ich in Karlsruhe im Zoo ein Praktikum gemacht habe. Über ein halbes Jahr. Und das hat dann meinen Wunsch verstärkt, Zoodirektor zu werden, noch sehr viel mehr verstärkt. Und ja, aber man wird ja dann nicht gleich Zoodirektor, sondern das sind ja viele Stufen davor. Und ja, so bin ich dann, habe erstmal mein Studium gemacht, habe dann meine Diplomarbeit über Papageien auch gemacht im Karlsruher Zoo. Wurde dann angestellt als Biologe einer Zeitschrift Papageien, einer Fachzeitschrift, die gibt's heute noch.
Sie sind ja auch bei Zeitschriften auch heute noch tätig. Wenn ich da nochmal einhaken darf, bei der Leidenschaft für die Papageien. Sie haben gesagt, die Vögel wurden dann immer größer. Bei Papageien finden wir grundsätzlich das Faszinierende, dass die sprechen können. Sie haben bestimmt noch sehr viel mehr Faszinierendes über Papageien entdeckt.
Ja, das Sprechen ist für mich jetzt überhaupt kein Kriterium. Also ich bin fasziniert vom Verhalten dieser Tiere und gerade das paarweise Verhalten. Wenn man Papageien einzeln hält, dann aus ihrem Sozialbedürfnis heraus schließen die sich sehr eng an den Menschen an und ahmen dann die Worte nach. Das forciere ich nicht. Ich will die tiergerecht halten, artgerecht halten und dann muss man immer ein Pärchen oder einen Schwarm halten davon. Und dann hat man sehr viel mehr Eindrücke noch von diesem ganzen Verhalten der Tiere. Und
bei Pärchen gibt es ja, glaube ich, fast Dramen, wie bei Menschen auch, wenn die getrennt sind voneinander, wie sie sich dann irgendwann wiederfinden als Paar. Was haben Sie da schon erlebt?
Ja, also ich hab ganz tolle Dinge erlebt. Ich habe natürlich auch Tiere übernommen aus Privathaltungen früher. Habe da mal eine Amazone übernommen von einer Dame, die einschläfern lassen wollte. Und ich habe gesagt, ich nehme die. Die war 26 Jahre in dem Haushalt. War denen damals vorher zugeflogen und die war 26 Jahre allein gehalten und ich habe dann einen Partner dazu gesucht und ein Jahr später hatten wir 2 Jungtiere von den beiden. Also auch nach so einer langen Trennungszeit ist das Sozialbedürfnis einfach ganz groß bei diesen Tieren und man darf keine Papageien einzeln halten. Das muss ich immer wieder als Statement auch geben, das ist Tierquälerei.
Als Tierfreund und Biologe, wie stehen Sie dazu, dass Tiere in Zoos auf kleinen Flächen eingesperrt sind, ihren natürlichen Bedürfnissen nicht nachkommen können? Die Frage wird ja auch immer wieder gestellt.
Ja, das ist jetzt eine Frage, die Sie so stellen, die ich aber nicht stehen lassen möchte. Denn wir sperren die Tiere nicht auf kleinen Flächen ein, sondern wir verbessern stetig die Haltungsbedingungen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass ich vor über 30 Jahren Praktikant im Zoo Karlsruhe war. Wenn der Zoo noch so wäre wie vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, dann wäre ich heute ein großer Kritiker der Zoos. Aber die haben sich weiterentwickelt. Und das ist jetzt auch diese Chance, die ich jetzt als Zoodirektor habe. Ich habe jetzt einen Zoo übernommen, der viel Entwicklungspotenzial hat. Ich kann sehr viel verbessern für die Tiere, für die Menschen, für die Besucher und die Tierpfleger. Und das ist meine Aufgabe. Und ich sehe heute den Zoo nicht als Einrichtung, in dem man nur Spaß haben kann und dem einfach ein paar nette Tiere anguckt, sondern das muss ein aktives Artenschutzzentrum sein. Wir müssen uns kümmern um Tierarten, die in der Natur vor der Ausrottung stehen. Und das ist unsere große Chance und Aufgabe.
Artenschutz steht ja immer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist der Bildungsauftrag dann noch. Und dennoch gibt es ja auch Kritik, weil es immer wieder Angriffe von Raubtieren auf Pfleger gegeben hat. Beispielsweise in Köln starb vor einigen Jahren eine Pflegerin nach einem Tigerbiss. Die Tierschutzorganisation PETA meinte danach, es müsse ein Verbot der Raubtierhaltung in Zoos geben. Wie positionieren Sie sich da?
Das kann ich absolut nicht unterstreichen, weil solche Unfälle passieren immer wieder. Das sind aber menschliches Versagen oder die Technik hat versagt. Da muss man natürlich hinterher sein, dass die Technik auf dem neuesten Stand ist, dass die Sicherheitsvorkehrungen in einem Zoo gewährleistet sind. Und dann passieren solche Dinge auch nicht. Man ist nie gefeit vor Unfällen. Das ist aber im Zoo genauso wie in der normalen Industrie oder in anderen Bereichen das absolut Gleiche. Wenn man die Tiere richtig hält, dann sollte sowas nicht passieren.
Jetzt hat man als Laien natürlich erstmal den Eindruck, gerade bei Raubtieren ist der Platz zu gering. Wie argumentieren Sie da, dass das doch artgerecht ist?
Es kommt immer auf die individuellen Tiere an. Ich sehe das auch bei uns so im Karlsruher Zoo. Wir haben noch eine Löwin. Wir haben die Sappho, die ist jetzt 23 Jahre alt. Da ist der Platz zu klein. Der ist jetzt gerade noch so akzeptabel, sage ich mal, aus heutiger Sicht. Aber ich würde da keine Löwenzucht oder Haltung mehr fortführen wollen. Wir lassen die jetzt in Ruhe aussterben. So muss man das wirklich sagen. Die Sappho, die hat schon zwei Männchen in ihrem Leben gehabt. Und da jetzt wieder einen Löwen dazu zu holen, das wäre jetzt kontraproduktiv. Dann lebt er wieder länger wie die Sappho. Das heißt, wenn die Sappho mal selber aus biologischen Gründen dann irgendwann sterben wird, dann haben wir keine Löwen mehr in Karlsruhe. Nicht auf dieser Fläche. Wenn es dann irgendwann mal eine größere Fläche gäbe, dann würde ich da auch wieder Löwen hinsetzen, aber nicht, wie sie derzeit gehalten werden.
Sie haben eben mal beschrieben, wie das vor 30 Jahren war, als Sie Praktikant in Karlsruhe waren. Das heißt, dieses Thema, die artgerechte Haltung, die ist auch erst nach und nach mehr ins Bewusstsein gerückt.
Ja, absolut, das kann man so sagen. Ich kann Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel sagen. Vor 30 Jahren hatten wir auf der gleichen Fläche wie heute etwa 10 Gehege für Huftiere. Das sind Giraffen, Zebras, Rinder und so weiter da gehalten worden. Als ich vor 5 Jahren oder 6 Jahren nach Karlsruhe kam, waren auf der gleichen Fläche noch 4 Gehege. Also Gehege wurden zusammengelegt, damit die Tiere mehr Platz haben. Und wir haben jetzt gerade eine Großbaustelle, denn wir machen aus diesen 4 Gehegen eine große Afrika-Savanne. Wir brauchen nicht Zebras, Giraffen und Rinder und Antilopen in separaten Gehegen halten. Wir können die wie in Afrika auch zusammenlaufen lassen. Das machen wir gerade. Das ist unser großes Bauprojekt. Dann haben die Tiere sehr viel mehr Platz. Die können interagieren, die haben Spaß miteinander, müssen sich auch mal aus dem Weg gehen und fliehen vom anderen, aber dann auch wieder Sicherheitssituationen haben oder Positionen, wo sie dann sich zurückziehen können. Aber auch die Besucher werden einen ganz anderen Eindruck von unseren Tieren bekommen.
Also man hört raus, das Artgerechte und die Artenvielfalt ist Ihnen ganz, ganz wichtig. Dass Sie bei der künstlichen Befruchtung von Koalas mitgeholfen haben, das ist für Sie jetzt gar nicht so unüblich, da Ihnen die Erhaltung der Arten besonders wichtig ist. Können Sie mal dennoch die Geschichte erzählen, wie das war? Bei Elsners Reisen haben Sie da ja mitgewirkt.
Ja, wir waren in Australien und ja, der Koala ist ein Nationaltier da. Und der Koala, dem geht es immer schlechter, nicht nur durch die fürchterlichen Brände, die wir im letzten Jahr da hatten, sondern der Lebensraum, der wird immer enger. Denn da, wo der Koala lebt, das ist das Gebiet, wo sehr viel Eukalyptus wächst. Die sind ja an diesen Eukalyptus angepasst. Und da wollen aber auch die Menschen leben, an der Küste. Und so wird der Lebensraum immer enger und die kleinen Populationen werden immer kleiner und werden durchschnitten durch Straßen, durch Eisenbahnlinien und so weiter. Und inzwischen geht man so weit, dass man die Tiere wieder austauscht miteinander, damit die genetische Vielfalt überhaupt erhalten bleibt. Und da ist halt auch die künstliche Besamung von Koalas durchaus ein Mittel, um eben die genetische Vielfalt dieser letzten Tiere zu erhalten.
Sind die dann ähnlich wie die Pandas nicht so vermehrungsfreudig, dass man da auch künstlich nachhelfen muss?
Die sind schon vermehrungsfreudig, wenn sie dann einen schönen großen Lebensraum haben, aber der ist eben, wie gesagt, eingeschränkt. Und um da noch eine Vielfalt zu halten, muss man da zu solchen Mitteln greifen. So schlimm das ist eigentlich, aber der Lebensraum wird immer enger, überall.
Das war sicherlich nicht das einzige Mal, dass Sie selbst Hand angelegt haben und eingegriffen haben. Was war noch so ein Erlebnis, was Sie da besonders berührt hat?
Also, was mich am meisten berührt hat auf all unseren Reisen, war auf unserer Kenia-Reise, als wir vor Sudan standen. Der Sudan ist das letzte männliche nördliche Breitmaulnashorn gewesen, das wir gesehen haben. Es gab noch 3 Tiere auf der Erde, ein Männchen und 2 Weibchen. Und wir standen vor diesem 44-jährigen Sudan. Und wenn Sie dann vor so einem Tier stehen und Sie wissen, der ist schon ganz alt und der wird bald sterben. Und Sie wissen, das ist das letzte männliche Exemplar auf der ganzen Erde. Da läuft Ihnen eiskalt den Rücken herunter. Aber Sie werden auch gleichzeitig wütend, dass wir Menschen es so weit gebracht haben, dass wir es nicht verstanden haben, so eine Tierart zu erhalten auf unserem Planeten. Wir schaffen es, auf den Mond zu fliegen und alle möglichen Dinge. Aber wir schaffen es nicht, so eine große, charismatische Tierart zu erhalten. Da kriegt man viel Wut.
Wobei man ja auf der anderen Seite argumentieren könnte, naja, Dinosaurier hat es auch gegeben, die sind ausgestorben. Ist das nicht ein ganz natürlicher Prozess?
Dass die Dinosaurier ausgestorben sind, das liegt viele, viele Millionen Jahre hinter uns, 70 Millionen Jahre. Aber für das Aussterben des nördlichen Breitmaulnashorns ist allein der Mensch verantwortlich. Denn der hat diese Art zur Ausrottung gebracht. Vor 50 Jahren gab es noch 2000 Tiere. Mit 2000 Tieren ist genetische Vielfalt vorhanden, dass man die auch weiterentwickeln kann. Aber wir haben sie abgeschlachtet. Also die Wilderer haben sie abgeschlachtet wegen dem Horn, ohne den Mensch wäre dieses nördliche Breitmaul-Nashorn heute noch da, aber die Menschen haben es da so weit gebracht.
Da waren Sie, glaube ich, auch in Uganda, wo eine andere Nashornart wieder angesiedelt wurde. Da ist nämlich das Breitmaul-Nashorn auch ausgestorben.
Ja.
Also das war wahrscheinlich dann wieder auf der anderen Seite ein spannendes Erlebnis.
Ja, in Uganda, da gibt es das, also insgesamt gibt es das südliche und das nördliche Breitmaul-Nashorn. Das sind zwei verschiedene Unterarten. Und da ist eben in Uganda das nördliche ausgerottet war. Man muss von Ausrottung reden. Man kann eigentlich nicht aussterben. Aussterben ist ein natürlicher Prozess, aber die Ausrottung ist das, was der Mensch macht mit vielen Tierarten. Dort hat man dann das südliche Breitmaul-Nashorn angesiedelt und das entwickelt sich jetzt da eigentlich auch wieder ganz gut. Zumindest diese Unterart. Da haben wir noch etwa 20.000 auf der Erde. Hoffen wir zumindest in den nächsten Jahrhunderten zu bekommen.
Wir wollen mehr von Ihrer Faszination für die Papageien erfahren. Fällt Ihnen spontan eine Situation ein, wo Sie einen Papagei einfach mal komplett überrascht hat?
Ja, die Papageien überraschen mich eigentlich tagtäglich. Wenn ich jetzt was Aktuelles nehme, muss ich sagen, gerade diese Aufzucht von Henry, diesem Hyazinthara, den ich aufgezogen habe, das ist mir so ans Herz gewachsen, dieses Tier auch jetzt, weil das mein erster Vogel war, den ich jetzt auch in Karlsruhe aufgezogen habe. Im Loro-Park habe ich ganz viele, viele Tiere aufgezogen. Aber wie der mich überrascht, ist einfach, dass er auch mit den Besuchern interagiert und nicht nur auf mich reagiert, sondern er sitzt dann in seiner Voliere und redet sogar mit den Besuchern, also nicht in der menschlichen Sprache, aber mit seinen Lautäußerungen. Und er ist richtig zum Star geworden bei uns.
Können Sie das interpretieren, was er denn da sagt?
Ja, er versucht einfach Kontakt aufzunehmen. Und wenn die Menschen dann Henry rufen, dann ruft das manchmal inzwischen sogar selbst. Also der ahmt das auch schon nach. Aber das ist jetzt keine Verprägung des Vogels, weil er hat ja auch einen Partner dabei. Ich habe da einen 43-jährigen alten Hyazinthara auch bekommen aus Privathand. Und das war sein Lehrer. Dieser Vogel war noch wild gefangen in der Natur, vor über 40 Jahren im Zoogeschäft verkauft worden. Und der hatte dann in Lissabon gewohnt und die Dame ist dann nach Stuttgart ins Altersheim zurückgekommen, hat den Vogel gut untergebracht haben wollen und ich habe gesagt, ich nehme den. Und das ist der perfekte Vogel, das ist jetzt der Lehrer für Henry, damit er richtig seine Papageienverhalten kennenlernt.
Was Sie eben mal gesagt haben, dass es ja wirklich ein Jahr lang dauert, bis Sie den Vogel wirklich großgezogen haben. Was gehört denn da zu der täglichen Arbeit alles dazu?
Da gehört in erster Linie das Füttern dazu. Sie müssen alle zwei Stunden den Futterbrei schön anrühren, dann in der richtigen Temperatur füttern. Das heißt, die Eltern füttern ja aus dem Kropf heraus das Futter. Das heißt, es hat Körpertemperatur, sei es etwa 38 Grad. Futtertemperatur muss man im Fläschchen wärmer, wie Babys auch, halt entsprechend das Futter anrühren. Und dann wird er gefüttert, immer etwa 10% des Körpergewichts. Und da sehen Sie auch schon im Vergleich zu Menschenkindern, wie schnell so ein Vogel wächst. Wenn Sie den 10-mal am Tag füttern in den ersten Wochen, dann kriegt er etwa das komplette Körpergewicht gefüttert bei 10% pro Fütterung. Die ersten 2-3 Wochen stehe ich auch nachts immer wieder auf, um zu füttern.
Wahnsinn.
Das höre ich dann nach 4 Wochen auf. Also das reicht dann, wenn man am 11. letztes Mal füttert und dann 6 Uhr, 7 Uhr morgens das nächste Mal. Aber es ist auch in der Natur so. Ich habe das in meiner Doktorarbeit über Kakadus auch erforscht und habe da gemerkt mit Infrarotkameras, dass die jede Stunde füttern, aber nur in den ersten 2-3 Wochen, danach nicht mehr. Und genau so muss man es natürlich dann auch als Ersatzeltern tun.
Das war schon ein Kindheitstraum, Zoodirektor in Karlsruhe zu werden. Den haben Sie sich verwirklicht. Und dann haben Sie sich vor einer Weile noch einen anderen Kindheitstraum verwirklicht, nämlich mal einen Schuhschnabel in echt zu sehen. Ich muss zugeben, den Schuhschnabel kannte ich vorher nicht. Vielleicht können Sie den erstmal beschreiben und wie so ein Traum entsteht.
Ja, wenn man Schuhschnabel nicht kennt, dann kann man sich das wie so ein großer Storch vorstellen. Aber der hat einen Schnabel, wenn man so einen holländischen Holzschuh dann nimmt und den sich im Gesicht eines Storches vorstellt, dann das Ganze in Grau, dann kommt man so in diese Richtung.
Das sieht so lustig aus im Grunde, als wäre er einem Comic entnommen.
Ja, ja, ja. Also ich habe den natürlich aus verschiedenen zoologischen Gärten gekannt, aber auch da ist er sehr, sehr selten. Wir hatten jetzt die Gelegenheit, auf unserer letzten Reise mit Elsners Reisen, Frank Elsner und ich, eben in Uganda diesen Schuhschnabel zu sehen. Sein Hauptverbreitungsgebiet ist im Südsudan, aber da reist keiner hin. Aber wir waren in Uganda und da gibt es auch so ein Sumpfgebiet und da gibt es ein paar von von diesen Vögeln drin. Und ich habe zu dem Frank gesagt, ich gehe hier nicht weg, bevor ich diesen Schuhschnabel nicht gesehen hatte. Und er musste halt stundenlang mit mir durch den Sumpf und auch im Boot. Und irgendwann haben wir ihn dann gefunden.
Was war das für ein Moment?
Es war super. Also das war super. Der war natürlich ganz weit weg und ich mit meinem Fernglas habe ihn dann entdeckt. Und unser Kameramann hat ihn auch entdeckt und konnten ein paar Aufnahmen machen. Aber ich glaube, der Freudenschrei war so groß, dass es wirklich nur kurz anhielt und dann ist er schon weggeflogen. Aber wir haben ein paar schöne Flugbilder dann.
Ist es eine bedrohte Art? Gibt's
das ist schon eine sehr bedrohte Art. Es gibt vielleicht 5000 Tiere noch auf der Welt, aber der hat natürlich auch ein sehr begrenztes Gebiet und gerade Südsudan ist ja auch eher ein Krisengebiet und da ist man auch nie sicher, dass so eine Art dann auch langfristig sich erhalten kann.
Wenn das so ein großer Traum war für Sie, ist das dann auch ein Traum, der daraus vielleicht erwächst, zu sagen, ach, im Zoo Karlsruhe hätte ich irgendwann gerne auch mal einen Schuhschnabel?
Also ich habe im Moment in Zoo Karlsruhe nicht das Ansinnen, den Schuhschnabel zu holen. Wir haben auch nicht den Platz, alles zu halten. Also wir haben jetzt 310 verschiedene Tierarten in unserem Zoo. Man muss auch gucken, wo kann man die Bedingungen gut erfüllen. Und man muss nicht alles haben. Man darf vielleicht von allem so ein bisschen was haben und ein paar Schwerpunkte. Und das haben wir. Und wir haben tolle Tiere. Und wir setzen uns für den Artenschutz und den Tierschutz ein. So haben wir eine Altersresidenz für alte Zoo- und Zirkuselefanten bei uns kreiert. Das ist auch eine einmalige Geschichte, alten Zirkuselefanten noch eine schöne Heimat zu bieten die letzten Jahre. Und das sind tolle Projekte. Aber auch die Papageien habe ich, als ich nach Karlsruhe kam vor 6 Jahren, gab es 2 Arten da. Das ist absolut zu wenig gewesen nach der größten Kollektion. Jetzt sind es 27 Arten. Also hat sich schon ein bisschen erweitert.
Und wahrscheinlich noch nicht am Ende.
Ja, ein paar können da schon noch kommen.
Vielleicht erzählen Sie gerade mal die Geschichte, das wissen sicherlich auch nicht alle, wie überhaupt Ihr Kontakt zu Elstners Reisen entstanden ist. Ich glaube, das war damals in einer Sendung bei Frank Elstner.
Das war in einer Sendung. 2004 hatte ich im Loro-Park den seltensten Papagei der Welt gezüchtet. Das war ein Spix-Ara. Der ist ausgestorben in der Natur, gab zu dem Zeitpunkt noch 30, 40 Tiere in zoologischen Einrichtungen. Und bei uns hat es zum ersten Mal geklappt im Loro-Park. Das war natürlich die größte Freude meines Lebens, so ein kleines Küken zu haben. Das ging durch die Weltpresse und daraufhin hat mich Frank Elstner eingeladen, Baden-Baden zu kommen und in seine Sendungen über diesen Spix-Ara zu reden. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns sympathisch gefunden. Ich habe ihn nach Teneriffa eingeladen. Das hat er 2, 3 Jahre später auch gemacht. Und daraus entstand dann die Idee, lass uns mal einen Film gemeinsam machen über die Papageien, über diese blauen Papageien Brasiliens. Und das war dann 2010 unser erster Film. Und inzwischen sind es 9 Filme.
Und jetzt geht es wahrscheinlich an den 10. Werden wir auch noch drüber reden.
Ja.
Aber vielleicht an dieser Stelle ganz kurz die Nachfrage. Wie geht es Frank Elstner aktuell? Das möchten sicherlich auch viele Menschen wissen.
Ich habe gerade heute Morgen mit ihm telefoniert. Wir sind ja immer wieder in freundschaftlichem Kontakt auch. Wir rufen fast jede Woche einander an und gucken, wie es uns geht. Ihm geht es eigentlich sehr, sehr gut.
Also dann
auch gesundheitlich ist er so fit, dass wir auch noch mal auf Reisen gehen können.
Bei Elstners Reisen waren Sie unter anderem in Uganda, um auf die Situation der Gorillas aufmerksam zu machen. Sie haben dabei auch jede Menge andere Tiere getroffen und ein Schimpanse, der hat Sie, glaube ich, ganz besonders getroffen. Inwiefern?
Ja, wir waren in so einer Auffangstation und da gab es 2 junge Schimpansen, so 6, 7 Jahre alt. Und Frank Elstner und ich durften nach aufwendigen Tests und Impfungen, die wir vorher gemacht haben, in dieses Gelände rein und mit den Pflegern. Und dann kam plötzlich einer dieser Schimpansen zu mir, hat mich an der Hand genommen, hat mich weggezogen aus der Szenerie raus und ist mir auf den Rücken geklettert und ich durfte ihn dann rumtragen, wie so ein kleines Kind. Und das war so toll. Also das hat einem emotional natürlich gepackt, wenn man da auserwählt wird von so einem Schimpansen und ihn dann ein bisschen belustigen und bespaßen darf.
Also ist das normal oder war da plötzlich so eine Beziehung entstanden zwischen Ihnen und dem Schimpansen, der Sie auserwählt hat? Wie ist
sowas? Na gut, ich habe natürlich immer das Wissen, ich weiß, Schimpansen können gefährlich sein. Und wenn Sie das mit den anderen Menschenaffen vergleichen, mit Gorillas, die zwar viel mächtiger sind und viel größer, bis zu 200 Kilo wiegen, oder den gemächlichen Orang-Utans, ein Schimpanse kann sie umbringen. Ein ausgewachsenes Männchen, der hat solche Zähne, wenn der will, da haben sie keine Chancen. Und natürlich waren das jetzt junge Schimpansen und das waren beschlagnahmte Tiere, die da wieder aufgepäppelt werden. Aber das hat man immer im Hintergrund, dieses Wissen muss man auch haben, muss immer Respekt haben vor den Tieren, wenn man dann auch im Umgang ist mit den Tieren.
Ist ja für die Dreharbeiten oft gar nicht so einfach, weil gerade in solchen Situationen Tiere sind unberechenbar, wie Sie sagen. muss man ganz schnell agieren, das ganze Team, Kameraleute, wie funktioniert das?
Ja, aber das ist ein spannendes Zusammenarbeiten. Also wir sind da auch immer die gleichen Leute, die da auf Reisen gehen und wir sind da so eingespielt und das läuft dann eigentlich immer gut. Natürlich kommen wir mit 30, 40 Stunden Sendematerial zurück und das, was dann nachher in den 90 Minuten gezeigt wird, ist nur die Essenz des Ganzen. Also da passiert oft viel, viel, viel mehr und unsere Reisen dauern ja auch immer etwa 3 Wochen. Das in 90 Minuten zu raffen, das schafft man fast gar nicht und man muss ganz viele tolle Geschichten oftmals draußen lassen, aber das ist natürlich das Beste dann, was man sieht.
Das ist jetzt die Gelegenheit, eine tolle Geschichte, die vom Schnitt rausgeflogen ist, jetzt zu erzählen.
Oh, da muss ich mir jetzt...
Wo Sie sagen, oh, da hätte ich, das war so eine tolle Sache. Wäre schön gewesen, wenn das drin gewesen wäre, zum Beispiel bei der letzten Geschichte aus Uganda.
Bei der letzten Geschichte aus Uganda, wir haben... Die Gorillas ja besucht, in mehreren Trips dahin gefahren. Das wird dann auch zusammengeschnitten. Und einen Trip, den wir gemacht haben, da ist nicht ein Bild reingekommen. Das war eine ganz tolle Familie mit Gorillas, die in ihren Schlafnestern oben geschlafen haben. Als wir ankamen, die standen dann alle, sind dann alle runtergeklettert, direkt an uns vorbei. Wenn da so ein Silverback mit 200 Kilo 2-3 Meter an ihnen vorbeiläuft, da kriegen sie schon ein bisschen flattern. Aber das hat er gemächlich gemacht und der hatte sicherlich eine Gruppe von 15 Weibchen und Jungtieren um sich herum geschart. Also wir hätten mehrere Sendungen füllen können.
Man erfährt ja ganz viel Wissenswertes nebenbei auch, dass zum Beispiel gerade bei den Gorillas 98,4% des Erbmaterials mit dem Menschen gemeinsam sind. Wenn Sie da jetzt unterwegs waren, die Gorillas beobachtet haben, kommt Ihnen dann so ein Gefühl, dass die uns sehr ähnlich sind?
Absolut, aber bei allen Menschenaffen. Das variiert natürlich ein bisschen je nach Berechnung mit dieser Gleichheit der Gene. Die Schimpansen sind uns noch ein bisschen näher. Und wenn Sie aber so mit dem Schimpansen mal auf Du und Du gehen, nicht nur im Zoo, auch da in der Natur sind die Schimpansen ja direkt bei uns gewesen, da merken Sie so viele Ähnlichkeiten. Und da muss man dann sagen, da wird man einfach noch mal bestärkt, noch mehr bestärkt, sich für den Schutz dieser Tiere einzusetzen. Gerade wenn Sie an die Orang-Utans denken. Vor 100 Jahren hatten wir noch 1 Million Orang-Utans auf der Erde. Heute sind es noch vielleicht 50.000. Das muss man sich vor Augen führen. Und wir haben insgesamt von allen 4 Menschenaffenarten keine 1 Million Tiere mehr auf unserer Erde. Aber wir haben 6-7 Milliarden Menschen. Also der Platz für diese wenigen Menschenaffen wird immer geringer und wir weiten uns immer weiter aus.
Der Zoo Karlsruhe hat eine Kooperation unter anderem mit dem Nationalpark Schwarzwald und da sind Konix angesiedelt. Das müssen Sie uns erklären. Was sind Konix?
Das sind Wildpferde. Also das sind schon domestizierte Hauspferde, aber eine wilde Rasse. Und diese Pferde sind absolut toll geeignet, um extensive Beweidung zu machen. Die haben sehr breite Hufe und zerstören nicht den Untergrund und knabbern alles Mögliche an. Anders, aber selektiver wie jetzt Ziegen. Ziegen fressen einfach alles weg. Aber diese Konix, die sind selektiver und die eignen sich hervorragend eben auf im Nationalpark den Bewuchs in Grenzen zu halten.
Dient das dann dem Artenschutz vor der Haustür?
Das ist absolut ein tolles Beispiel dafür, denn dadurch entstehen wieder Lebensräume für verschiedene Vogelarten, für Insektenarten und so weiter. Und so eine Kooperation mit dem Nationalpark finde ich einfach fantastisch. Und die Stadt Karlsruhe hat eine Patenschaft für den Nationalpark und der Zoo und die Artenschutzstiftung des Zoo Karlsruhe beleben die jetzt mit diesen Konix.
Wenn Sie jetzt ad hoc eine Tierart vor dem Aussterben retten und bewahren könnten, die Sie sich aussuchen könnten, welche wäre das?
Dann wären es natürlich Papageien.
Das ist klar. Was eine Frage.
Und da muss ich sagen, da wäre es natürlich das Bixara, den ich ja selber als ausgestorbener Vogel in der Natur in der Hand hatte. Ich habe in meinem Laufe des Loroparks 5 Tiere aufziehen können. Und inzwischen ist man so weit, dass man in den nächsten Jahren sogar an die Auswilderung denkt. Man hat wieder etwa 150 Tiere in Menschenobhut. Und das noch zu erleben, das wäre natürlich so schön.
Also das Ziel ist schon mal gesetzt. Es gibt im Zoo Karlsruhe auch noch gute Neuigkeiten, glaube ich, über ein Flusspferd, ne?
Ja, wir haben ein junges Flusspferd letztes Jahr bekommen. Nein, das ist schon volles Jahr, das ist der Halloween. Und der ist jetzt fast zwei Jahre alt. Am nächsten Halloween wird er 2 Jahre alt. Das war auch ein Glücksfall, dass wir den wieder bekommen haben, ja.
Stimmt das, dass Flusspferde, und da würde man eigentlich, die sehen so gemütlich aus, würde man nicht drauf kommen, dass die gefährlicher sein sollen als Löwe und andere gefährliche Tiere,
ja,
als ein Elefant
also
zum Beispiel?
Man liest es in Statistiken. Ich selbst habe es nicht erlebt, Gott sei Dank. Aber in Afrika sollen jedes Jahr mehr Menschen an Flusspferdattacken sterben wie an Löwenattacken. Die sehen so gemächlich aus. Und ich war mit Frank Elstner, sind wir mit dem Boot auch in so einem Fluss gefahren. Da lagen dann so 30 30 Flusspferde da und die sehen so gemütlich aus, da fahren sie hin. Aber wenn die am Land sind, können die 50 Stundenkilometer schnell rennen. Die holt jeden Renner ein. Da hat man keine Chancen. Gell? Und diese Hauer, die sie haben, diese Zähne, die will man nicht spüren.
Gab es mal gefährliche Situationen für Sie, dass Sie wirklich ratzfatz alles einpacken mussten und los?
Nein, also wirklich gefährliche Situationen begeben wir uns auch nicht. Wir haben ja immer Ranger und Leute dabei, die sich auskennen. Denen vertrauen wir natürlich. Also es waren schon Situationen, wenn so ein Elefantenbulle direkt an unseren Jeep ranläuft und nur noch einen Meter von uns entfernt ist. In Afrika oder in Sri Lanka ist uns das mal passiert. Da sind wir auf einer kleinen, schmalen Straße gestanden. Da waren noch drei Jeeps vor uns und dann kommt so ein Elefantenbulle entgegen. Mit Ohren abgespreizt, laut rufend und plötzlich die anderen Jeeps waren weg und wir waren noch der letzte Jeep. Wir konnten nicht nach hinten, denn da standen noch mehr Autos. Der ist dann direkt an uns vorbei und hat den Rüssel reingestreckt. Wir sind aber am Gas gegeben. Frank Elstner ist dann auch ein bisschen berührt worden, hat er gesagt. Und ich habe nur den Atem gespürt und bin auf der anderen Seite gesessen, Gott sei Dank.
In Uganda waren Sie im Januar 2020, kurz vor Corona. Wie wird es sich jetzt verhalten? Sie haben gesagt, es wird eine neue Reise geben. Wie wird das jetzt sein mit Corona?
Ja, wir warten jetzt ab, bis Frank Elstner geimpft ist und der ist ja auch bald dran. Dann dürfen wir wieder auf Reisen gehen. Dieses Jahr werden wir aber eine Deutschlandreise machen. Auch in Deutschland gibt es so viele tolle, spannende Artenschutzprojekte für bedrohte Tierarten, dass wir da mit Sicherheit genug Sendematerial zusammenbringen werden.
Matthias Reinschmidt, herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1 Leute. Alles Gute.
Sehr gerne, vielen Dank.
Eins gehört. SWR 1.